Der Pfad ist steil. Deswegen sage ich jetzt nicht nachlassen. Wir haben alle miteinander das noch nicht genug in den Blick genommen. Das hat auch damit zu tun, dass man sehr viele Ideologiediskussionen geführt hat, mit denen wir absolut aufhören müssen. Ich sage mal ein Beispiel. Das ist ja alles Ökodiktatur, weg mit den Verboten, freier Markt, Technologieoffenheit und wie das alles heißt. Technologieoffenheit ist aber kein Lösungsvorschlag. Ja, das soll das Gegenteil von Ökodiktatur sein. Aber es sind alles nur Schlagworte. Damit verändere ich nicht. Das führt auch zu nichts.
Jetzt machen. Der Energiewende-Podcast von E.ON. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jetzt machen, der Energiewende-Podcast von E.ON. Mein Name ist Rona van der Zander und ich führe euch heute leider noch einmal alleine durch diese Episode, da mein Co-Host live weiterhin ausfällt. Umso mehr freue ich mich auf einen ganz tollen Gast heute und ein ganz besonderes Special. Denn E.ON wird 25 Jahre alt. Unser Thema heute: 25 Jahre E.ON zwischen Rückblick und Aufbruch. Vor einem Vierteljahrhundert entstand der E.ON-Konzern aus der Fusion von FEBA und FIAC. Beides waren Mischkonzerne mit Aktivitäten in Chemie, Energie, Telekommunikation und anderen Bereichen. Nach der Gründung konzentrierte sich E.ON zunehmend auf das Energiegeschäft, baute seine Aktivitäten im Strom- und Gasversorgungsbereich aus, in Deutschland als auch international, und wurde so zu einem der größten Energieversorger Europas. In den letzten 25 Jahren hat sich natürlich nicht nur E.ON, sondern die gesamte Energiebranche tiefgreifend verändert. Dieses Jubiläum wollen wir nutzen, um einen Blick zurückzuwerfen, nicht nur auf die Geschichte von E.ON, sondern auch auf die Geschichte der Energiewende in Deutschland und die Rolle, die E.ON da gespielt hat und aktuell spielt. Wie hat sich E.ON vom traditionellen Energieversorger hin zu einem der zentralen Akteure der Energiewende entwickelt? Welche Meilensteine gab es auf diesem Weg und was läuft heute immer noch nicht schnell genug? Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, Mensch, wer kann denn da Gast sein bei dieser tollen Folge? Und wir haben eine wunderbare Frau dabei, die diese Entwicklung aus erster Hand miterlebt hat. Dr. Marie-Louise Wolf. Sie war nicht nur bei der Gründung von E.ON dabei, sondern hat den Wandel in der Branche über Jahre hinweg aktiv begleitet. Sie ist Vorstandsvorsitzende bei der Entega AG, Autorin, Podcasterin und engagiert sich seit vielen Jahren dafür, die Energiewende konstruktiv und vor allem auch entschlossen voranzubringen. Herzlich willkommen, Dr. Marie-Louise Wolf. Wie schön, dass du da bist.
Ja, guten Tag, Rona. Ich freue mich auch.
Sehr schön. Bevor wir richtig reinstarten ins Thema, wollen wir dich natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben eingangs immer eine kleine Schnellfragerunde, die heißt Feuerfrei. Ich stelle dir drei kurze Fragen. Bitte antworte so kurz wie möglich. Erste Frage: Wer genau bist du, Marie-Louise, und was ist dein Job?
Also, ich bin erstmal Unternehmenschefin und dann, wie du schon gesagt hast, auch Autorin. Meine Autorentätigkeit kreist oft um die Themen, die mich auch im Geschäft beschäftigen. Von daher passt es eigentlich ganz gut zusammen, auch wenn es auf den ersten Blick überraschend scheint.
Ja, über diese Themen werden wir heute sicherlich noch genauer sprechen. Was ist denn wichtig in deinem Beruf? Frage 2.
Ja, in meinem Beruf ist es wie in jedem Beruf, wo man Unternehmer sein muss, wichtig, in die Zukunft zu schauen und ein Gefühl dafür zu haben, was die Zukunft bringt, wie schnell wir wo stehen werden und die Risiken auf dem Weg abzuschätzen. Und das ist auch meine Haupttätigkeit.
Ja, über die Zukunft wollen wir heute auf jeden Fall auch sprechen und das Ganze in Kombination mit dem Thema Energiewende. Und das wäre auch die dritte Frage, Thema Energiewende. Was sind die ersten drei Begriffe, die dir dazu einfallen?
Dekarbonisierung bei gleichzeitiger Versorgungssicherheit und es muss bezahlbar bleiben. Das war schon immer unser Dreieck.
Genau, dieses berühmte Dreieck, da haben wir schon öfter drüber gesprochen in diesem Podcast.
Aber die Reihenfolge ist ganz wichtig. Ja. Ich nenne immer Dekarbonisierung zuerst.
Ja, sehr gut. Da wollen wir jetzt auf jeden Fall gleich genauer drauf gucken und einmal zunächst reinstarten. Du hast die Zukunft gerade schon angesprochen, auf die kommen wir natürlich auch noch zu sprechen. Aber erstmal einen kleinen Rückblick wagen. Ich habe eingangs schon angesprochen, E.ON wurde um das Jahr 2000 gegründet und vielleicht kannst du uns auch einmal 25 Jahre mit zurücknehmen. Deutschland im Jahr 2000, wenn wir erstmal auf die Energiebranche allgemein in Deutschland vor 25 Jahren gucken. Was war damals los? Was waren die Themen? Was hat euch in den Unternehmen bewegt?
Wenn ich darf, fange ich schon 4 Jahre früher an.
Ja.
Da bin ich nämlich bei der FEBA eingestiegen am 1. Juni 1996. Mhm. Ich kam von der Sony Deutschland GmbH und bin engagiert worden, weil Ulrich Hartmann, der damalige Vorstandsvorsitzende, sagte, er braucht jemanden, der sich mit Wettbewerb auskennt. Und das sagt schon viel über den Zustand der Energiewirtschaft in Anführungsstrichen damals. Wir hatten nämlich noch keinen Wettbewerb. Mhm. Ja, es gab abgegrenzte Vertriebsgebiete, es gab Kraftwerke, die an Stellen gebaut wurden, wo die abgegrenzten Vertriebsgebiete waren und so weiter. Also es war ein Oligopolmarkt mit 4 entscheidenden Playern, aber es gab noch keinen Wettbewerb. Und Ulrich Hartmann sagte, ich bin ja in der Unternehmenskommunikation eingestiegen, war Unternehmenssprecherin, wir brauchen jemanden, der das Wettbewerbsgeschäft kennt. Ja, wir müssen uns hier anders aufstellen. Denn die Liberalisierung kam 1998, 2 Jahre später. Ich bin 2 Jahre vorher eingestiegen. So, auf der anderen Seite hatten wir damals jede Menge Berater an Bord. Du hast schon gesagt, wir waren ein großer Mischkonzern mit 7 Teilkonzernen, wo alles Mögliche zugehörte, außer Chemie und Strom und Gas, dann noch Öl, FEBA Immobilien, Telekommunikation, Logistik und so weiter. Aral gehörte zur FEBA und auch ein Halbleiterunternehmen, was zu der Chemie, zum Chemieteil gehörte. Und jeder Berater, wir hatten viele Berater im Haus, allen voran Boston Consulting, die sagten immer, fokussieren, fokussieren, fokussieren. Ihr könntet viel mehr wert sein an der Börse, wenn ihr fokussiert. Ja, weg aus diesem Gemischtwarenhandel. Mhm. Interessant, ne? Heute geht es ja schon fast in die andere Richtung. Wenn man sich mal die Zahlen anguckt, das habe ich gestern Abend mal gemacht, ist es auch total interessant. Mit diesem Riesenportfolio hatte der Konzern einen Umsatz von 55 Milliarden D-Mark. Heute ist die E.ON, ja, trotz der ganzen Abspaltungen, bei 80 Milliarden Euro. Da sieht man schon mal, was passiert ist, ne? Und auf der Gewinnseite waren es damals 1,2 Milliarden D-Mark und heute sind es 4,5 Milliarden Euro. Also letztes Jahr. 130.000 Beschäftigte in 1996, 76.000 heute. Das heißt, wir machen mit deutlich weniger Beschäftigten 40% mehr Umsatz und 4-mal so viel Gewinn. Das ist eine Erfolgsstory. Das muss man mal sagen.
Ja, du hast also gerade angesprochen, die Liberalisierung der Energiemärkte in Europa, das war damals ein ganz großes Thema. Wir kommen gleich auf die Fusion, die ja auch daraus dann entstanden ist, wie du schon eingeleitet hast. Gab es noch andere Themen oder Herausforderungen? Was wurde damals so als größte Herausforderung wahrgenommen? War das das, diese neue Konkurrenz, diese Liberalisierung oder gab es noch andere Themen, die auch im Fokus standen?
Also das stand auf jeden Fall im Fokus und es wurde unheimlich viel überlegt, mit wem man fusionieren könnte. Ja, es war relativ schnell klar, das sollte der Energiebereich werden, weil der war im Grunde die Cash-Cow. Alle anderen, also ich sag mal das Halbleitergeschäft, ne, war immer unbeliebt im Konzern, weil es so zyklisch war. Ja, wenn eine neue Gerätegeneration an Computern kam, dann lief es gut. Wenn die nicht da war, war das ein Weg nach unten. Und man wollte aus diesem Zyklischen komplett raus, war sich auch nicht sicher, ob man die richtige Unternehmenskultur für ein Ölfördergeschäft hatte, ja, was man mit der FEBA Öl hatte und Aral und so weiter. Also das sollte auch auf jeden Fall weg. Es gab eine Zeit lang mal die Idee, sollen wir nicht Wasserkonzern werden, weltweiter Wasserkonzern. Davon ist man aber, finde ich, richtigerweise wieder abgegangen, weil das ja rein reguliertes Geschäft ist, auch weltweit. So, und dann kam die Idee Energie. Kurze Zeit hat man mit einem französischen Konzern geliebäugelt, ich sag mal nicht wer. Und dann kam relativ schnell, hat lange gedauert, lange vor Voruntersuchungen hatte man sich auf die FIAC eingeschwungen. Ich sage aber mal noch zu dem Thema Wettbewerb, ne? Der Wettbewerb geht los, kam sicher auch ein Kulturthema. Ich sag mal ein Beispiel, was mir immer noch im Kopf ist, oder zwei. Ich kam von der Sony, Sony Deutschland. Der größte Vertrieb in Europa lag bei der Sony Deutschland. Und ich war von Sony gewöhnt, ich war 7 Jahre bei Sony. Du musst, wenn du eine Idee hast, möglichst schnell zur Geschäftsleitung und vorstellen und dann wird das auch umgesetzt. Bei der FEBA hieß es immer, wenn ich mit neuen Ideen kam, mit wem haben Sie das denn abgestimmt? Ja, das ist ein riesen kultureller Unterschied zu einem wettbewerbsorientierten Geschäft. Heute ist es bei E.ON wie bei Sony früher. Das ist ganz anders. Die Kultur hat sich stark gewandelt. Aber aus der Kultur kam man. Ich weiß auch noch, ich bin damals einmal zu Hartmann gegangen und habe gesagt, Herr Hartmann, ich finde, die Manager hier, die sind alle so gelassen. wie finden Sie das eigentlich? Bin ich hier zu aufgeregt oder so? Ne? Auch von diesem Ideenthema her kommend. Und dann hat der Hartmann ganz cool zu mir gesagt, also Sie bleiben mal, wie Sie sind. Mir sind die Leute hier viel zu gelassen.
Okay, ja.
Na, er hat das gespürt, ne? Dass das nötig war.
Da hat sich also kulturell einiges gedreht. Wir haben es eingangs schon angesprochen, E.ON Fusion aus FEBA und FIAC. Und du hast gesagt, dieses Energiebereich-Thema war was sowieso im Fokus stand. Man wollte aus diesem Zyklischen raus mit den anderen Themen. Das heißt, war die Stimmung gut, dass das Ganze passiert? Oder wie hat sich das so für dich persönlich angefühlt? Wie wurde das intern wahrgenommen? Als Risiko, als Chance? Kulturwandel ist ja auch immer eine große Herausforderung. Also wie war so die Stimmung intern?
Also ich sag mal so, die Fusion mit der FIAC war die Fusion mit einem Unternehmen, was ja ganz ähnlich war, auch kulturell. Ja, deswegen, sagen wir mal, haben wir uns alle gesagt, es sind eigentlich die besten Chancen, diesen Kulturwandel dann gemeinsam durchzumachen. Und wir waren ja schon mittendrin im Jahr 2000. Ne? Ja. 98 kam die Liberalisierung und 99 hatte FEBA und ich glaube sogar auch schon FIAC, hatten schon Trading Floors. Ja, also das Thema Stromhandel war ganz wichtig, ja, zur Beschleunigung des Wettbewerbs. Damit konnten wir Strom handeln an Börsen. Das war schon im Gange und man hatte schon einiges Gefühl, was da auf uns zukam, mit großen Schritten. Und wir haben uns auch intensiv im Unternehmen, auch in der Strategie damit beschäftigt. Ja, wir haben uns Enron angeguckt damals, wir haben Jeffrey Skinner eingeladen für eine Konzerntagung. Das war der damalige Chef von Enron, der danach ins Gefängnis ging.
That name rings the bell, ja.
Ja, aber er war jedenfalls ein unglaublich toller Manager in seiner Hochzeit. Und diesen Wandel mit einer größeren Stärke an einem Unternehmen anzugehen, was ähnlich aufgebaut war, war eine Riesenchance.
Das heißt, es wurde grundsätzlich auch positiv gesehen, weil eben auch irgendwie klar war, das muss jetzt passieren.
Ja, War aber ja politisch extrem schwierig, wie man nachlesen kann, ne? Sondergenehmigung und so weiter.
Okay, genau, da können wir auch noch mal ein paar weitere Infos, wer da noch mehr lesen will, auch in den Shownotes verlinken zu den politischen Herausforderungen dieser Zeit. Strommarkt war dann ein Thema, wie du gerade schon angesprochen hast. Klar, das ging alles los. Stromhandel, ganz wichtig. War Energiewende schon Thema?
Also es gab auf jeden Fall die ersten Windparks. Und PV fing an und es wurde als lächerlich betrachtet. Das kann ich jetzt mal, ohne jemanden zu verletzen, sagen.
Ja, du hast die besucht und warst davon begeistert. Ja. Teilweise Pilotwindparks, die aber schon lange standen und immer noch als Pilotwindparks galten. Richtig. Und hast davon begeistert berichtet intern und die Leute haben gesagt, alles Pipifax und Unfug, das geht gar nicht, für uns unmöglich in Deutschland. Nette Spielerei.
Genau.
Das war so der Status.
Unser Netz wird es niemals verkraften, so kleine Mengen einspeisen, millionenfach. Das wird zusammenbrechen. Außerdem, wir haben hier die großen Kraftwerke. Das ist, was Deutschland braucht. Wir sind ein Industrieland. Das wird alles kaputt gehen. Diese Diskussion.
Das war das Narrativ, ja, und der Tenor. Ja. Mhm. Ja. Gab es für dich in diesen letzten 25 Jahren, ja, wenn wir so starten bei der Fusion bis heute, es hat sich ja einiges getan. Mhm. Wir kommen ja gleich auf die Windparks, die eben heute nicht mehr Pipifax sind, aber natürlich auch das EEG, Fukushima, Atomausstieg, Pariser Klimaabkommen. Gab es für dich einen Moment, wo du gedacht hast, jetzt ändert sich wirklich was? Also das ist jetzt so die neue Zeitenrechnung, jetzt kommt dieser Wandel Richtung Erneuerbare.
Ja, auf jeden Fall das Thema Atomausstieg. Mhm. Wobei, da gab es ja noch einmal vorwärts, rückwärts, vorwärts. Mm. Ne? Also der erste Atomausstieg wurde ja dann eigentlich revidiert. Ein paar Monate später durch Angela Merkel und ein paar Jahre später nach Fukushima hat sie ihn dann durchgezogen. Mm-hmm. Aber das war auf jeden Fall ein Gamechanger. Ja? Große, große Erzeugungsmengen fielen weg, also absehbar weg. War ja über mehr als 20 Jahre geplant. Das hat auf jeden Fall zusammen mit dem EEG den erneuerbaren Ausbau angefacht, erstmal. Mhm. Und dann hat man daraus ja auch gelernt. Was dann nicht gut klappte, das wissen wir ja heute auch, man muss eine völlig neue Technologie erstmal fördern. Sonst entwickelt sie sich nicht richtig, jedenfalls nicht im eigenen Land. Also auch die Entwicklung der Technologie, ich nenne jetzt mal PV, ja, das hat man nicht gemacht. Die Chinesen haben es dann übernommen und haben es gefördert und weiterentwickelt und bis zur Reife gebracht, ja, zu einer Reife, die heute kaum noch Förderung braucht. Und ähnlich war es bei den Windparks ja auch. Es gibt wenige deutsche Unternehmen noch. Also wir haben die Technologieführerschaft verloren, abgegeben, relativ schnell, weil wir, wie so oft, nicht richtig durchgehalten haben, Technologie am Anfang zu fördern. Ja, okay. Das wird auf jeden Fall jetzt in der Transformation auch noch mal eine ganz wichtige Rolle spielen. Mhm. Wir haben es bei E-Autos gesehen, war völlig falsch, die Förderung runterzunehmen. Mhm. Jetzt soll sie wieder kommen, hoffentlich ausreichend. Dann habe ich schon das Thema Stromhandel erwähnt, das war extrem wichtig. Mhm. Da hat die E.ON unheimlich viel gemacht. Ich war ja auch 7 Jahre bei der E.ON Sales and Trading in München. Mhm. Und ich sage heute, dieses Know-how im Stromhandel war extrem wichtig, um überhaupt weiterzukommen und groß zu bleiben, beziehungsweise noch größer zu werden. Mhm. Ja, wer das nicht hat, ist klein. So, dann haben wir eben nicht erwähnt, 2001 kam ja der nächste Schlag, nämlich die Fusion mit der Ruhrgas oder der Erwerb der Ruhrgas. Das war ja ein Donnerschlag im Markt. Damit hatte man dann auch noch die Gasseite. Ja, nicht nur Strom, sondern erhebliche Wertschöpfungsstufen der Gasseite.
Ja.
Und vor allen Dingen des Netzes.
Mhm. Ganz wichtiges Thema natürlich auch heute, wo wir noch drauf kommen.
Richtig.
Werden. Also so. Game Changer, Atomausstieg und Stromhandel. Dann auch die Fusion, also die Gasseite zu haben und die Netze dann eben auch mit in
auch
Betracht
die Gasnetze
zu sehen.
Ja.
Diese
ja.
drei Keypoints können wir festhalten.
Allerdings 2012 Verkauf der Netze, ne? Entflechtung. Das ist wieder ein Punkt, wo sich alles nochmal gedreht hat. Ja, E.ON hat die Stromnetze abgeben müssen und dann die Gasnetze auch noch. Ja, dann wurden die Kartellbehörden ja richtig aufmerksam.
Um das mal so zu sagen. Ja, also Marie-Louise, ich halte einmal fest, es hat sich viel getan in den letzten 25 Jahren. Startpunkt Energieunternehmen, die wirklich 2000 vor einer neuen Realität standen, weil sie lernen mussten, Wettbewerb zu bestehen. Dadurch auch diese Fusion, die Veränderung des Energiemarktes, der Stromhandel, der so wichtig geworden ist. Und ganz, ganz spannend auch, da können wir sicherlich noch viel, viel mehr drüber sprechen, aber auch schön, dass du uns da so ein bisschen mit hinter die Kulissen genommen hast. Natürlich auch das Kulturwandel-Thema, also der Wandel von diesen zwei Konzern zu E.ON und wie sich das eben dann auch in der Kultur verändert hat. Ich denke, das hast du auch ganz schön dargelegt. Und damit wollen wir auf den Status quo schauen. Wir haben gerade natürlich auch schon ein bisschen angesprochen, was gelaufen ist, was auch nicht so gut gelaufen ist. Ich habe am Wochenende dein Buch 2,8 Grad Endspiel für die Menschheit durchgearbeitet. Ich kann es sehr empfehlen, weil du nochmal ganz klar alle Herausforderungen aufzeigst und eben auch sehr eindringlich klar machst, wo wir stehen und was zu tun ist. Gleichzeitig ist es natürlich nicht der entspannteste Wochenend-Read, weil es natürlich auch schon harte Fakten sind. Und wenn man die so klar ausspricht, ist das natürlich nicht immer nur alles mutmachend. Aber gleichzeitig, ganz zu Anfang im Buch, beschreibst du eben auch diese Situationen. Wie war das damals in den Großkonzernen? Du siehst die Solar- und Windparks, bist davon begeistert. Das wird aber abgetan, wie wir gerade schon angesprochen haben, dass das eh nicht funktionieren kann. Heute, 25 Jahre später, hat Deutschland den Kohleausstieg beschlossen. Erneuerbare Energien decken ungefähr die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland. Hast du dir damals wahrscheinlich auch stehend in diesem Windpark nicht so vorstellen können, ja, wo wir 25 Jahre später sind. Wie weit ist also deiner Einschätzung nach die Energiewende in Deutschland 2025? Wo stehen wir?
Ja, ich würde sagen, die erste Phase ist bewältigt. Mhm. Ja, wenn man 60% erneuerbare Stromerzeugung im eigenen Land hat, hat man einen Teil des Weges erfolgreich bewältigt. Mhm. Wir gehen aber jetzt in die nächste Phase. Und die erste Phase war aus meiner Sicht sehr stark dadurch geprägt, dass man Menschen, vor allem den Kollegen in der Energiewirtschaft, aber auch viele andere, dazu bewegt hat, mitzumachen. Mhm. Ja, Energiewende als Mitmachprojekt. Ja, mach dir PV aufs Dach und du machst mit. Ja, beteilige dich an einem Windpark, jede Menge Bürgerinitiativen, Bürgerenergiegenossenschaften, mach mit. Und das hat dazu geführt, dass wir auf die 60% gekommen sind. Ne? Das Mitmachen hat funktioniert. Allerdings sind wir über diese Phase jetzt hinaus und müssen gucken, dass wir das Puzzlespiel, was das eigentlich bedeutet, zusammenbringen. Mhm. Beispielsweise haben wir in den letzten 20 Jahren vernachlässigt, den Netzausbau entsprechend nach vorne zu bringen. Das ist heute das große Thema. Ja, wir haben die großen Trassen von Nord nach Süd noch nicht gebaut. Im Süden ist zu wenig erneuerbar dazugebaut worden. Im Norden viel zu viel für das, was gebraucht wird. Deswegen haben wir viel Redispatch. Wir müssen viel nachsteuern. Wir müssen unbedingt diese Netze bauen. Aber nicht nur Netze. Wir brauchen Speicher. Ja, das große Problem der Erneuerbaren ist, ja, wir haben über 8000 Stunden im Jahr. PV nur 1000 Stunden, Wind nur 3000 Stunden, wir müssen speichern. Mhm. Und diese Speicher sind noch nicht da. Mhm. Ja, es kommt langsam jetzt ein bisschen Tempo in die Sache, aber wir haben diese Systembetrachtung erst jetzt angefangen. Mhm. Und da kann man nicht nur immer sagen, die Politik ist schuld, wir haben alle miteinander das noch nicht genug in den Blick genommen. Mhm. Ja, wie funktioniert dieses komplizierte Puzzle zusammen. Das hat auch damit zu tun, dass man, sehr viele Ideologiediskussionen geführt hat, mit denen wir absolut aufhören müssen. Und ich habe auch das Gefühl, dass man damit jetzt mal aufhört. Ich sage mal ein Beispiel. Das ist ja alles Ökodiktatur, weg mit den Verboten. Wir müssen doch freier Markt, Technologieoffenheit und wie das alles heißt. Technologieoffenheit ist aber kein Lösungsvorschlag. Ja, das soll das Gegenteil von Ökodiktatur sein. Aber es sind alles nur Schlagworte. Damit verändere ich nicht. Das führt auch zu nichts. Ja, wir müssen stärker in die Lösungsdiskussion kommen. Wie kriegen wir das Puzzle denn wirklich zusammen? Eine andere Diskussion, die wir immer hatten, die ich jetzt lange nicht mehr gehört habe, und das verstehe ich als Fortschritt, ist, dass es bestimmte Personen gab, die immer wieder dem grünen Staatssekretär Patrick Reichen zum Beispiel vorgeworfen haben, der will ja eine All-Electric Society und so wird das ja nicht funktionieren. Wir werden immer Moleküle brauchen und dieses alles nur elektrisch, ja, also heizen elektrisch, produzieren elektrisch. Wie soll ich denn einen Stahl elektrisch erzeugen? Oder ich habe einen Kunden, der heißt Pirelli Deutschland, Reifenpressen, wie soll das denn alles funktionieren? Zwei Punkte dazu. Erstens, ich bemerke bei meinem Kunden Pirelli Deutschland, dass man Gummi doch mit Strom pressen kann. Mhm. Ja, die stellen auf Strompressen um. Das merken wir in einigen Sektoren der Industrie, dass da mehr geht, als wir bisher gedacht haben. Zweites Beispiel, uns fallen heute auch andere Dinge ein, wie wir das CO2 aus den Sektoren, wo wir noch Moleküle brauchen, wieder rausholen. Entweder durch Carbon Capture and Storage oder durch Wasserstoff. Ja, das ist die richtige Art der Diskussion. Was ist denn der Weg, der uns zum Ziel bringt, als immer wieder in diese Fallen von Schlagworten zu gehen?
Ja.
Sage ich ja auch in meinem Buch, das ist falsch.
Ja. Wir wollen gleich auf die Lösungsansätze noch konkreter kommen. Was ist der Weg, den wir gehen können? Gleichzeitig aber, weil du ja angesprochen hast, die Bürgerinnen und Bürger haben eigentlich schon ganz gut mitgemacht. Ja, also in Phase 1. Und gleichzeitig geht ja aber eben auch alles viel zu langsam. Also das ist nicht das Ultimative. Und schreibst ja auch in deinem Buch darüber, ne? Alle Abkommen, Steuerungselemente wie europäischer Emissionshandel und so weiter, das hat alles nicht funktioniert. Was ist denn jetzt gerade das oder wo siehst du, wo hakt es gerade am meisten? Also ist das jetzt bei den Bürgerinnen und Bürgern, die keine Lust mehr haben, die gesagt haben, ja okay, PV aufs Dach, das war noch okay, aber jetzt die nächste Phase, da bin ich nicht mehr dabei, die Politik, die Unternehmen, wo hast du gerade das Gefühl, wo hakt es am meisten oder ist es auch ein Zusammenspiel der Dinge?
Also ich würde mal drei Sachen nennen. Erstens haben wir die zweite Phase erstmal unterschätzt. Ne, dieses Zusammenspiel. Und das hat sich vor allen Dingen gezeigt beim Heizungsgesetz. Das kommentiere ich ja auch sehr zentral in meinem Buch. Wir haben zu wenig kommunikativ vorgearbeitet bei diesem Gesetz. Robert Habeck hat immer gesagt, ja, wir hatten ja damals keine Zeit, es war ja Krise. Das geht aber nicht. Ja, also Windräder zu bauen, PV-Anlagen aufs Dach zu bringen, wo die Leute von profitieren und wo viel weniger von betroffen sind, ist was ganz anderes, als zu sagen, so, wir stellen jetzt die Heizung um. Weil da ist jeder betroffen. Ja, dasselbe gilt für Mobilität. Das ist eine ganz andere Aufgabe in der Kommunikation. Ja. Das muss ich jahrelang vorbereiten. Ja, übrigens auch über ganz tolle Fördermechanismen, die längst in place hätten sein müssen. Ja, da sind wir viel zu hoppla hopp reingegangen. Und das hat zuerst mal zu einer Abwehr geführt. Ja, höre ich leider heute noch, ist aber Quatsch. Die Leute sollten zur Wärmepumpe gezwungen werden. Niemals hat das irgendwo gestanden. Das ist die Diktion der Bild-Zeitung gewesen. Sollte heute nicht mehr so beschrieben werden, hat es nie gegeben. Aber erst jetzt lese ich Artikel und Rückmeldungen, dass Menschen sagen, Mensch, das mit der Wärmepumpe ist ganz interessant. Der Wirkungsgrad ist viel höher. Der Gaspreis muss steigen mit dem ETS2. Das mache ich jetzt. Ja, es hat aber 2-3 Jahre gedauert. Wir brauchen Zeit, um diese Sachen zu erklären. Und so wird das weitergehen. Ja, wir müssen uns wirklich davor schützen, in diese Kampfbegriffe wieder zu fallen. Und das erhoffe ich mir auch von der neuen Regierung. Das hat keinen Sinn. Und auch nicht sagen, das vorher war alles falsch, jetzt machen wir alles richtig. Es werden nochmal Fehler passieren.
Ja.
Wir müssen einfach weitermachen. Ja, und entsprechend kommunizieren. Jetzt ist die Phase, wo jeder betroffen ist. Wir müssen die Themen anders adressieren und vor allen Dingen das Thema Unterstützung. Sowohl Industrie als auch Normalbürger. Unterstützung heißt für mich aber nicht, wir schütten jetzt mal die ganz dicke Gießkanne voll Euros aus, sondern da unterstützen, wo jemand nicht kann. Sowohl Industrie als auch Bürger. Ja, mir braucht keiner eine Wärmepumpe zu bezahlen und auch keine 5 Cent im Strompreis nachzulassen. Ja, dieses Priorisieren, Differenzieren, gerade beim Geldausgeben, halte ich jetzt für ganz wichtig.
Also gute Kommunikation, da sprichst du ja auch in deinem Buch ganz viel drüber und diese Erklärung auch, ne, die, auch das schöne Beispiel von Covid, wie da kommuniziert wurde, wie den Bürgerinnen und Bürgern Dinge auch erklärt wurden und so klar, wie klar diese Krise eigentlich ist, wie essentiell und lebensbedrohlich sie eigentlich ist, wird nicht ausgesprochen und fällt allen so schwer auszusprechen. Und dann eben auch die Priorisierung der Unterstützung. Und du hast ein paar Mal schon jetzt auch die Unternehmen angesprochen, was die eben machen, wie die sich auch einbringen, wie die sich verändern. Wenn wir nochmal auf große Konzerne schauen, eben auch wie E.ON, würdest du sagen, die sind Teil des Problems oder Teil der Lösung? Was könnten die vielleicht noch anders und besser machen? Wie ist da dein Blick drauf?
Also E.ON ist auf jeden Fall Teil der Lösung, wie RWE auch und NBW auch. Die größeren alten Konzerne sind immer Teil der Lösung. Inzwischen deutlich agiler, als das früher war und Gott sei Dank mit viel Kapital ausgestattet, denn das brauchen wir für diese Transformation ja unbedingt. Was ich mir wünsche ist, dass alle verstehen, wir sind zwar in der zweiten Phase, aber der erneuerbaren Ausbau muss auf hohem Niveau weitergehen. Gleichzeitig.
Wenn wir da vielleicht auch einmal noch, weil wir haben jetzt ja angesprochen oder du hast gesagt, ja, dieses Kommunizieren ist so wichtig und Zusammenspiel und auch Technologieoffenheit, Experimentieren, all das kostet natürlich auch wieder Zeit. Und wir haben ja keine Zeit. Das ist ja auch das Problem. Ne? Ja. Also du hast gesagt, wir brauchen mehr Zeit für die Kommunikation und genau die haben wir ja nicht. Wie kriegen wir ein bisschen Fahrt? Wo siehst du so die größten Stellschrauben, um das Ganze zu verschnellern?
Also aus meiner Sicht ist der Weg ziemlich klar. Ja, wir müssen auf die 80% Erneuerbare in 2030 kommen und wir müssen das PAL-System, diese Systemfähigkeit herstellen. Von daher sollten wir es uns unbedingt ersparen, uns weiter in, ich sag mal, Glaubenskämpfe zu vertiefen. Die da heißen, ach, wir könnten da auch wieder russisches Gas kaufen, wir könnten doch das mit der Wärmewende machen wir jetzt mal ganz langsam, wir warten mal. Experimentieren heißt für mich nicht warten. Ja, Wärmewende ist für mich ganz klar, wo es hingehen muss. Ja, jede Stadt und jede Gemeinde wird einen Umsetzungsplan vorlegen. Die wissen jetzt schon genau, die Großstädte, was baue ich wohin. Ja, da also brauchen wir nicht mehr zu diskutieren.
Also on track bleiben.
On track bleiben und auch für die Politik. Jetzt nicht sagen, oh, wir schaffen erstmal das Gesetz wieder ab, dann novellieren wir es. Weg mit den Kampfbegriffen.
Weg mit den Kampfbegriffen, keine Glaubenskämpfe. Das habe ich als Stichwort notiert. Ich denke, wir haben viel angesprochen von dem, was wichtig ist in Phase 1 und oder was wichtig war in Phase 1, was jetzt wichtig ist in Phase 2, auch wenn wir die vielleicht unterschätzt haben, aber wie wichtig es eben auch ist, dass jetzt hier alle zusammenkommen, dass die Bürgerinnen und Bürger weiterhin mitmachen, so toll wie sie in Phase 1 mitgemacht haben und gleichzeitig die Unternehmen, wo du ja viel Positives auch geäußert hast, dass die Technologie offen sind, experimentieren, dranbleiben und gleichzeitig eben hier die Krux mit der Politik, also dranbleiben, keine Glaubenskämpfe und einfach den Plan, einfach in Anführungszeichen, aber den Plan eben so weiterverfolgen, wie er eben auch gemacht wurde und da entsprechend dran zu bleiben. Genau. Können wir das so festhalten?
Ja.
Und damit in die Zukunft schauen, denn Deutschland will bis 2050 klimaneutral sein. Was denkst du darüber? Ist das realistisch? Eine Illusion? Wie ist dein Blick da drauf?
Also bis 2045, ne?
2045, genau. Und dann, genau, und dann ja komplett bis 2050, genau, das stimmt, ja.
Also, das ist sehr anspruchsvoll. Ne? Da gibt es kein Vertun, das ist sehr anspruchsvoll. Aber ich meine, wir können es schaffen. Und viele andere meinen das mit mir. Die CO2-Emissionen haben wir in den letzten 35 Jahren halbiert. Die CO2-Emissionen in Deutschland. Und wir haben ja ein bisschen darüber gesprochen, wie schwierig das am Anfang war, wie langsam das am Anfang war. Wir haben in diesen Jahren 17 Millionen Tonnen pro Jahr gespart und müssen diese Zahl bis 2030 verdoppeln. Ja, also 30 Millionen Tonnen sparen pro Jahr. Der Pfad ist steil. Deswegen sage ich jetzt nicht nachlassen. Wir sind gerade auf dem Pfad. Ja, die letzten drei Jahre extremer Anstieg in den Erneuerbaren und den Pfad müssen wir halten. Also jetzt nicht nachlassen, sagen, auch mit den Erneuerbaren, das läuft eh. Nee, dranbleiben. Ja, der Pfad muss gehalten werden. Auch wenn wir uns überlegen müssen, jeder kann mich nicht mehr dahin bauen, wo er will. Ja, aber wir dürfen auf keinen Fall eine Bremse reinlegen. Sonst wird es natürlich länger dauern. Und gleichermaßen, ich sag mal, Transformation braucht Geld und braucht Förderung. Mhm. Aber das hat aus meiner Sicht die neue Bundesregierung auch erkannt. Mhm. Na, auf einmal ist ja Geld da.
Ja, Unmengen. Unmengen. Genau, also dranbleiben, keine Bremse und genau auf diesem steilen Pfad, so herausfordernd er auch ist, dranbleiben, das macht ja Mut. Gibt es etwas, was du dir von E.ON wünschen würdest?
Ja, natürlich auch dranbleiben und auch die führende Position, die E.ON hat, weiter spielen. Vor allen Dingen im Bereich Netzausbau. Ich finde da, das ist der größte Netzbetreiber, da müssen wir weitergehen. Aber auch bei Vertriebsprodukten, ja, absolut tolle Sachen gibt es bei E.ON, auch da dranbleiben. Was würde ich mir wünschen? Ich sag mal ein Thema, was sensibel ist. Transformation der Industrie. Ich glaube, da könnte E.ON auch eine tolerante Rolle spielen. Also ich erwarte eigentlich von Deutschland eine richtige Industriestrategie. Die haben wir noch nicht. Und da kann Leo Birnbaum und der ganze Vorstand eine tolle Rolle spielen. Ja, was ist die richtige Industriestrategie? Brauchen wir Halbleiter im Land oder nicht? Ja, brauchen wir Antibiotikaproduktion hier oder nicht? Brauchen wir Batteriehersteller oder nicht? Ja, da haben wir noch kein klares Bild. Da fallen dann immer mal so Milliarden, die irgendwo investiert werden sollen. Aber eine Strategie habe ich noch nicht gesehen. Und auch die brauchen wir für Energiewirtschaft.
Ja, also Industriestrategie, ganz wichtiges To-Do. Leo hört ja hoffentlich zu und hat sich das als To-Do mit aufgeschrieben. Sehr gut, das nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Und du hast auch in deinem Buch natürlich viel, was politisch passieren muss, was von den Unternehmen gefordert wird, ganz klar. Und gleichzeitig ist das natürlich auch immer so ein bisschen, also ja, die Bürgerinnen und Bürger sollen mitmachen, aber manchmal fühlt man sich natürlich vielleicht auch so ein bisschen verloren, sagt, ja, ich mache jetzt hier meinen kleinen Anteil, aber was macht die Baubranche, was sind das alles, ne, für CO2-Werte, für Umweltverschmutzung, was bringt das so, was ich im Kleinen machen kann? Dennoch ist es ja auch irgendwie immer schön zu schauen, was kann jeder und jede dazu beitragen und ja auch im Sinne unseres Podcasts jetzt machen, dass man auch das Gefühl hat, ich bin eben Teil davon, wie du so schön auch in Phase 1 beschrieben hast, dass die Menschen mitgemacht hatten und auch Lust daran hatten und Freude daran auch gefunden haben. Was wären denn so deine Lieblings-To-Dos? Vielleicht gibt es so eine Top 3, die jeder und jede von uns auch umsetzen kann. Vielleicht ist manches ein bisschen komplizierter und manches auch einfacher, aber um auch nochmal so Lust drauf zu machen, mitzumachen, gibt es was, wo du sagst, das ist was, was ich so als Tipp auch nochmal geben kann, was man tun kann?
Also vieles liegt da schon auf der Hand. Wenn ich mir angucke, wie viele Fahrräder heute in der Stadt rumfahren und wie viel das waren in meiner Jugend, haben wir da kräftig nachgeholt. Jede Strecke geht mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Zu Fuß ist übrigens wahnsinnig gesund. Jede Treppe steigen.
Ja.
Dann Sharing. Ja, wir teilen uns im Haus verschiedene Sachen, von Kochgeräten bis Rasenmäher und so weiter. Ja, Sharing ist noch ganz am Anfang. Jeder meint in Deutschland, er muss einen Rasenmäher selbst haben und so weiter. Ne? Geht super. Das kann man auch auf Autos ausdehnen oder auf Lastenfahrräder oder. Ja, viel mehr diesen Community-Gedanken auch in Siedlungen und Hausgemeinschaften neu bilden. Halte ich übrigens auch für ein gutes Mittel gegen Demokratieverfall.
Community-Building,
ja?
Absolut.
Ja. Ja, und dieses Gefühl, ja, wir gehören zusammen, wir machen das hier.
Ja.
Ja, wir machen was an unserer Welt. Ja, wir tragen bei. Läden unterstützen. Ja, also wir haben einen Kiosk in der Nähe, wo wir alle hingehen, um die Frau zu unterstützen, damit die da bleibt. Dasselbe gilt für Bäckereien, die noch selber backen und so weiter. Ja, möglichst an deiner Community was tun, halte ich im Moment für ganz richtig auch, was das Thema Gefahren für Demokratie angeht.
Ja, das sind doch drei super schöne To-Dos, also das lokal denken und mal gucken, wo kann ich vielleicht auch anders einkaufen, anders unterstützen. Sharing is caring sowieso, also auch da ja. In Community-Gedanken. Und hoffentlich hast du auch ein paar Leute animiert, jetzt vielleicht auch nach dem Zuhören heute nochmal das Fahrrad zu nehmen oder zu Fuß zu laufen. Super für Herz-Kreislauf auch, nicht nur gut fürs Klima, ja. Sondern eben auch für einen selber. Und beim nächsten Treppesteigen denken wir dann auch auf jeden Fall an dich, wenn ich nicht den Fahrstuhlknopf drücke. Marie-Louise, damit sage ich schon mal vielen, vielen Dank für all diese Einblicke heute. Den Rückblick auch, diese 25 Jahre, die du uns mit zurückgenommen hast. 25 Jahre Energiewende. Ich war ja so im Grundschulalter, als du in den Windparks gestanden hast. Mhm. Und für mich ist das schon spannend und auch eben beeindruckend, mir vorzustellen, wie viel passiert ist in den letzten Jahren. Und das macht eben auch doch Mut, auch zu sehen, obwohl wir eben ja, Veränderung auch nicht nur einfach ist und sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ich will immer gar nicht sagen einschränken, weil ich glaube, es ist gar keine Einschränkung an vielen Stellen, sondern einfach eine Veränderung, ja, also einfach, genau, eine Umgewöhnung und die ist für uns Gewohnheitsmenschen die Macht der Gewohnheit, wir kennen es alle, wir biegen immer links ab und müssen dann einmal rechts abbiegen und wenn wir dann links abgebiegen sind, denken wir, da war doch was heute. Also diese Umgewöhnung, die eben auch nicht so einfach ist, aber es ist doch viel passiert in den letzten 25 Jahren. Auch die Einblicke hinter die Kulissen von E.ON, den Kulturwandel, das war total spannend. Eine letzte Frage hätte ich noch und die wäre, wenn du jetzt in diesem Jahr, im Jahr 25, ein einziges Gesetz verabschieden dürftest, damit wir dem Ziel für 2045 bzw. 2050 wirklich näher kommen. Was wäre das eine Gesetz oder das eine, was du heute sofort tun würdest, wenn du es dürftest?
Also ich würde auf jeden Fall die E-Auto-Förderung wieder einschalten. Mhm. So schnell es geht und für alle.
Super, sehr gut. Das nehmen wir doch mit. Und die Industriestrategie hat Leo auch schon gehört auf seinem To-Do-Zettel. Und und damit danke ich dir sehr für die Einblicke heute, Marie-Louise, und auch fürs Dranbleiben, fürs Antreiben, für sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle wachrütteln. Wir verlinken natürlich auch Dinge in den Shownotes, auch nochmal dein Buch, um das auch nochmal vor Augen zu führen, auf was für einen tollen, wunderschönen Planeten wir auch einfach leben, was das für ein Geschenk ist und daran mitzuwirken, eine schöne Zukunft für uns und auch für die nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Ich danke dir, dass du heute hier warst und dass du dafür dranbleibst und antreibst. Danke dir, Marie-Louise.
Gerne. Tschüss.
Vielen Dank fürs Reinhören heute. Ich hoffe, ihr habt so viel gelernt und mitgenommen wie ich. Ich fand es total spannend, einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung von E.ON zu werfen und auch zu hören, wie viel sich in den letzten 25 Jahren im Energiebereich getan hat, wie viele Meilensteine erreicht wurden. Und auch wenn noch richtig viel harte Arbeit vor uns liegt, macht das doch Mut und Hoffnung, dass wir es schaffen können. Und das war's für heute erstmal mit unserer vorerst letzten Folge Jetzt machen. Aber keine Sorge, wir gehen nur in die Sommerpause. Ab September sind wir mit frischer Energie, neuen Themen und auch einer kleinen Veränderung zurück, auf die ihr gespannt sein dürft. In der Zwischenzeit freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfiehlt. Und wenn es Themen rund um die Energiewende gibt, die euch besonders interessieren, freuen wir uns sehr, von euch zu hören. Schreibt uns an socialmedia@eon.com. Wir freuen uns auf eure Ideen und Impulse. Alle wichtigen Links zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Mehr Infos zum Podcast gibt's unter www.eon.com. Wir hören uns nach der Sommerpause wieder und bis dahin wünschen wir euch eine erholsame Zeit.
Jetzt machen. Der Energiewende-Podcast von E.ON.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.